Professor Andras Matetot. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, liebe Christinnen, liebe Christen, liebe Freunde im pastoralen Amt eines Bischofs, eines Priesters, eines Diakons, liebe Freunde aus Ost und West, vielleicht auch aus Süden und Norden. Wir haben hier Worte des Papstes gehört, Worte eines Kardinals gehört. Was will ein Theologus minoret peccator noch dazu sagen dürfen? Aber eines bitte ich ihm voraus, darf ich mein Sakko ausziehen? Weil es ist sehr warm hier. Danke, danke, sehr lieb. Ich habe meinen Text geschrieben, damit ich die Zeit halten kann und hoffe sehr, dass Sie viele peinliche Fragen stellen werden und das, was ich nicht geschrieben habe, dann doch irgendwie dazu ergänzen kann. Ich möchte mit einem Wort beginnen, Autopoiese. Autopoiese. Die Gesellschaften Ostmitteleuropas, darin auch die Kirchen, haben eine besondere Sensibilität gegenüber Fremdbestimmung. Was in den westeuropäischen Gesellschaften für die Selbstbestimmung der Person gilt, das gilt mutatis mutandis in Osteuropa aus geschichtlichen und kulturellen Gründen mehr für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Meines Erachtens ist die Zeit reif für eine angemessene und selbstbewusste Autopoiese. Was meine ich mit diesem griechischen Wort? Der Begriff Autopoiese kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Selbstaufbau. Selbstaufbau. Eine Autopoiese Ostmitteleuropas hat vor allem zwei schwierige Aufgaben vor sich und beide hängen zutiefst mit Glaube und christlicher Kultur zusammen. Die erste Aufgabe ist eine kritische Reflexion der eigenen Geschichte. Kritisch meint dabei einerseits Freiheit von einer ideologischen Zugangsweise, andererseits ein Wegrücken von der Betrachtungsposition des Opfers, wo wir so eingeübt sind, und Mut für eine ausbalancierte Selbstkritik als Opfer, als Täter, als Beiständer. Die zweite Aufgabe besteht darin, einen gemeinsamen Traum zu pflegen, haben wir gerade gehört, auf das eine gerechte und menschenfreundliche Welt auch in unseren Gesellschaften möglich sei. Unser meint jetzt Ostmitteleuropa. Entschuldigung. Auch die Gesellschaften Ostmitteleuropas können ihre eigenen Erfahrungen als wertvollen Beitrag in die globale Diskussion mit einbringen. Glaube an den Allmächtigen bedeutet hier, na was? Was meine ich damit? Nein. Spinnt. Also Glaube an den Allmächtigen bedeutet hier, ich zitiere Johannes, der Brief, selbst wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz. Das ist die neue Luther-Übersetzung in Ehre zu dem 500-jährigen Jubiläum. Und kommt uns immer entgegen, wenn wir unsere Existenz als verlorener und wiedergefundener Sohn eingestehen. Ein Selbst bedeutet heute vor allem in soziologischen und theologischen Zusammenhang nicht Isoliertheit, sondern eine spezielle Artikulation der Selbstauffassung inmitten der Kultur und Gemeinschaft der Menschen. eine Autopoiese, ein Selbstaufbau in Ostmitteleuropa soll oder sollte oder kann oder könnte, vor allem nicht als Abgrenzung von der übrigen Welt und auch nicht von der Abgrenzung von den verschiedenen Nationen um uns herum und noch weniger als eine Phobie gegenüber den anderen aufgefasst und praktiziert werden, sondern als eine wahrhaftige Wertschätzung der eigenen Erfahrungen und ein weiteres Farbenspiel inmitten der bunten Variationen der Menschheitsfamilie. Aber im Autopoiese, im Begriff, ist der zweite Wortteil auch von Bedeutung. Der zweite Wortteil ist nicht unwichtiger. Poiese meint Aufbau. Unsere Welt in Ostmitteleuropa wird oft als eine riesige Baustelle markiert, bei der der Zeitpunkt der Fertigstellung nicht angegeben ist. Wir erfahren uns als ermüdete Bauarbeiter. Alle arbeiten umsonst, die dort bauen, wie es im Psalm zu beten, zu lesen ist. Aber Poiese ist auch Poetik. Lyrisches und literarisches Erkunden und Bekunden der Erfahrungen der Betroffenen, oft früher und nicht selten präziser als wissenschaftliche Analysen und Beschreibungen. Es ist nicht verboten, schöne Literatur zu lesen, auch nicht einem Soziologen, noch weniger einem Theologen. Nach dieser Einführung über Autopoiese möchte ich Diagnosen und Therapievorschläge formulieren, die auf den regionalen Erfahrungen Ostmitteleuropas sowie auf Ansätzen der dortigen regionalen Theologie aufbauen. Ich habe in der letzten Zeit, den letzten paar Jahren, mich ausschließlich auf die Autoren aus Ostmitteleuropa konzentriert. Theologen, Soziologen, Novellisten, Romanisten, Lyriker und habe die große Stärke, die prägende Strömungen eines lebendigen Glaubens und einer hinreißenden Fantasie über ein lebbares Weltmiteinander dort gefunden. Und in großer Ehre zu dieser Errungenschaften konzipiere ich meine Thesen, die jetzt kommen. Also die Diagnosen. In der philosophischen Soziologie der Religion steht bis heute ganz oben das bedeutende Werk, das bedeutende Buch von Charles Taylor. Viele haben gelesen, Secular Age, säkulares Zeitalter. Ist das Buch zuerst 2007 erschienen, seitdem viele, viele Neuausgaben und viele, viele Sprachen übersetzt. Er beschreibt in seiner schwergewichtigen Monographie, wie sich das Denken in den USA, in Kanada und überhaupt in der westlichen Welt verweltlichte und eine Art erreichte, et si Deus non daretur, wissen wir, als gäbe es überhaupt keinen Gott mehr. Seine Erörterungen und Ausführungen sind von absolut hoher Qualität. Das Buch bietet eine spannende Lektüre von einem der renommiertesten katholischen Philosophen unserer Zeit. Keine Frage. Der Leser aber aus Ostmitteleuropa sucht darin allerdings nahezu vergeblich nach einer tieferen Analyse der Wirkung von Kommunismus als einer materialistischen und atheistischen Ideologie und als brutale Verfolgung von Religion und Kirchen. Taylor hat seine eigene westliche Perspektive und in vielen Beobachtungen und Argumenten hatte völlig recht. Aber für eine tiefgreifende Analyse der heutigen Zeit in Ostmitteleuropa hinterlässt das Buch ein Mangelgefühl. Und das, obwohl es in unseren Gesellschaften viele Anzeichen für eine Kultur et si Deus non daretur gibt, trotz oder neben den vielen Anzeichen einer aufblühenden privaten Religiosität und einer staatlich forcierten öffentlichen Kirchenpräsenz. Also das Mangel ist nicht, dass wir nicht auch unsere Länder nach Taylors Kategorien analysieren können, sondern der Mangel ist, dass wir nicht gerade die Fragen bekommen durch ihn, was uns wirklich bewegt. Und ich möchte jetzt an diese Fragen mich konzentrieren. Nach einer seriösen Umschau zur Lage Ostmitteleuropas ist man eher geneigt, unsere Zeit als lethargisch zu etikettieren. Nicht secular age, but lethargic age. Das ist mein Vorschlag. Nicht die Säkularisierung ist der Schlüssel für das Verständnis dieser Region, sondern die Lethargie. Ein lethargisches Zeitalter könnte der Buchtitel werden, in dem die allgemeine kulturelle Lage der Religion dargestellt werden würde, sollte, könnte, müsste, los. Was ist Lethargic Age, lethargische Zeitalter? Zwei Fokussen, Demokratie und Wahrheit. Demokratie. Demokratie war bei der Wende einer der schönsten Träume nach kommunistischer Diktatur, Einparteisystem und Marxismus, Leninismus. Wir wussten zwar nicht richtig damals um 1990 herum, was Demokratie eigentlich bedeutet, und unsere Gesellschaften haben in ihrer eigenen Geschichte keine richtigen Erfahrungen über den Sinn und Funktionieren einer Demokratie gemacht. Wir wissen es. Dennoch, als positive Wunschalternative gegenüber den realen negativen Erfahrungen wurde die Parole Demokratie auf allen neuen Parteifahnen gestickt und diente als Leitidee in der Mobilisierung der Menschen. Bald aber begannen die Enttäuschungen und die Kreise der Demokratieskeptiker wuchsen immer rapider. Wir wissen es, haben erlebt. Wie ich sehe, es gibt nicht nur junge Leute hier. Man verwendet in der Forschung einen Unterschied oder eine Unterscheidung zwischen Korrektion und Ablehnung der Demokratie. Es gibt in Ostmitteleuropa immer noch mehr Menschen, die meinen, die Demokratie sei in sich die gewünschte politische Form und Kultur des Zusammenlebens. Aber nicht wenige meinen, die Demokratie sei in sich nicht für die Lösung der anstehenden Probleme geeignet. Leider sind insgesamt nahezu alle Gesellschaften Ostmitteleuropas kaum oder gar nicht zufrieden mit der Demokratie. Ich könnte jetzt Zahlen nennen, aber das lasse ich jetzt aus. Unsere Länder stehen in Top bei der totalen Verneinung der Demokratie. Nach der neuen Daten von Eurobarometer 2017. Und wenn man in die Tagespolitik schaut, die Äußerungen der Meinungsbildner und noch mehr die Gespräche in den Straßenbahnen oder in den Kneipen mitlauscht, Theologen könnten auch in den Kneipen forschen, aber nicht zu viel, ja, dann wird es klar, dass immer weniger Menschen einen festen Glauben an die Demokratie haben. Nach der Diktatur scheint für sie, für viele, Gott sei Dank nicht für alle, auch die Demokratie ihren Reiz verloren zu haben und es scheint keine Alternative mehr offen zu sein. Die politische Lethargie ist eine verständliche und adäquate Reaktion in unseren Ländern auf diese Enttäuschung. Also Lethargie gegenüber Demokratie. Noch schlimmer ist eine Lethargie bezüglich der Wahrheit. Die Kirchen sind mit Recht besorgt, nicht nur Kirchen, Christen, kirchendistanzierte Christen, mit Recht besorgt, Wenn die demokratischen Verhältnisse unsicher werden, weil sie besonders in Ostmitteleuropa noch eine lebendige Erinnerung an die Diktatur haben. Aber wenn auch die Wahrheit, ja alle Arten von Wahrheit, auch die religiöse Wahrheit unsicher wird, dann ist es für die Kirchen und für das Christentum ein fundamentaler Schock, der auch die Grundlagen des Glaubens und der Verkündigung betrifft. Es geht nämlich heute nicht nur darum, dass durch die Säkularisierung die religiösen Werte und die gesellschaftliche Bedeutung der Kirche deutlich weniger akzeptiert werden wie früher. Es geht viel tiefgreifender darum, dass man heute gar nicht mehr allgemein geltende Wahrheiten haben kann. Nicht, weil es verboten wäre wie früher oder verschwiegen würde, sondern deshalb, weil die Welt so komplex geworden ist, dass alle Äußerungen auf einer unsicheren Beweisgrundlage stehen. Ich bedanke diesen Gedankengang an einen Münchner Soziologen, Armin Nasehi. Niemand ist fähig, diese komplexe Welt mit ihrer unüberschaubaren und unsystematisierbaren Informationsmenge zu überblicken. Niemand. Nicht ein Prophet, nicht ein Theologe, vielleicht auch nicht ein Bischof. Niemand ist fähig, eine Art Hierarchie der Einsichten aufzustellen, um Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden. Die Wahrheiten, die wir heute erhalten können, sind machtvolle, mit einem Fachausdruck, hegemoniale Vereinfachungen und haben ihre überzeugende Kraft nicht durch Logik und Argumentation, sondern durch die Macht, die hinter dem Gesagten steht. Wenn also die öffentliche Struktur samt der tragfähigen Wahrheiten wegen Unzulänglichkeit keinen sicheren Anhaltspunkt bieten kann, dann ist ein lethargischer Zeitgeist mehr als verständlich. Ja, er ist eine unumgängliche Folge unserer Kultur. Zu diesen allgemeinen Charakteristiken von Demokratieschwäche und Wahrheitsschwäche, die allgemein gilt, nicht nur für Osteuropa, aber in Osteuropa besonders. Zu diesen also gehört dann aber noch etwas, was speziell für Osteuropa gilt und was ich versuche als verwundete kollektive Identität zu kennzeichnen. Ich bin bei der Hälfte. Also wer schläft, kann noch ruhig weiterschlafen. Also verwundete kollektive Identität. Unter Wunden verstehe ich negative und tragische historische Erinnerungen, die die regionale Identität Ostmitteleuropas seit mehr als 150 Jahren prägen. In der Zeit, als der Nationalismus noch die kreativste Kraft, also vor 150 Jahren, in Europa war und der Wunsch nach nationaler Souveränität die tiefste Motivation für Wirtschaft, Bildung und Entwicklung war, sind Träume aufgeblüht, die in unserer Region mehrheitlich bis vor kurzem, 90, nicht erfüllt wurden, sondern zu Traumata geworden sind. Ein unerfüllter Wunschgeschichte, eine unerfüllte Sehnsuchtgeschichte, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Erinnerung. Die heutige Erinnerungskultur baut auf diesen jahrhundertelangen traumatischen Erfahrungen auf. Die Gesellschaften Ostmitteleuropas liegen geografisch und geokulturell in einer Zwischenposition von zwei bezüglich drei Hegemonien. Sie sind von der west- und ostchristlichen Kultur sowie von Islam geprägt und parallel dazu waren und sind sie Schlachtfelder militärischer Zusammenstöße und vieler anderen Konflikte geworden. Das ist die geopolitische Lage. Denken Sie nur, wo an der Mappe unsere Länder sind. Es ist unschwer, die schwerwiegendsten Traumata aufzulisten, die in unserem Rucksack sind. Angefangen von den wiederholten Änderungen der Staatsgrenzen, 150 Jahre, ja, bis in die Gegenwart, etwa bezüglich Kosovo, was ein Schlag ist für Serbien, oder Krim, was ein Schlag ist für die Ukraine, und Estland und Lettland sind besorgt, ob sie nicht auch plötzlich mal geholfen werden. Deportation oder Diskriminierung von Minderheiten bis zum Verbot von Minderheitensprachen. Nicht nur während Kommunismus, auch früher. Ein Skepsis gegen Anderssein im nationalistischen Gefühl. Politisch forcierte gesellschaftliche Mobilität aufgrund von Parteiloyalität und nicht aufgrund fachlicher Fähigkeiten, was wir in allen unseren Ländern bis heute beobachten können. Manche in Leitungsposition haben nur ein Buch gelesen, ihr Parteibuch. Verfolgung, Deportation und Ermordung von Priestern, Ordensleuten, engagierten Christen und andere Andersdenkenden, nicht nur Christen. Und die schlimmsten Wunden, die bis heute am meisten schmerzten, sind die Genozide. Holodomor, 3 Millionen Menschen. Holocaust, etliche Millionen Menschen. Srebrenica, vor kurzem. Diese Tragödien kann man nicht isoliert von den weiteren geschichtlichen Wunden betrachten. Sie müssen als Gipfelpunkte einer Traumageschichte begreifen werden. Diese prägte den Geist in Ostmitteleuropa und macht die Bürgerinnen und Bürger dieser Region anfällig für Xenophobie, für destruktiven und separatistischen Nationalismus. Nicht primitiv sind wir, liebe Freunde, sondern wir haben viel erlebt. Es ist nicht möglich, diese Gesellschaften wegen nationalistischer Ressentiments einfach nur anzuklagen, ohne zuvor ein einfühlsames und sachlich fundiertes Verständnis für ihre verwundete Identität zu entwickeln. Aber auch andersherum trifft diese These zu, wenn wir Spiegel nehmen. Diese Gesellschaften und in ihnen auch die Kirchen werden so lange nicht von diesen Wunden geheilt, sondern werden ständig gereizt und gehetzt, bis dass sie endlich verantwortungsvoll und mit einer seriös ausbalancierten Selbstkritik in den tiefen Brunnen ihrer eigenen Geschichte hinabblicken. Das ist Diagnose. Es reicht. Sie werden es ergänzen können. Vielleicht auch korrigieren. Wäre besser. Na dann die Therapien. Christen und Kirchen haben ein besonderes Geschenk in Jesus Christus, in seiner Hingabe, Lehre und erlösenden Liebe erhalten. Je mehr selbstlos Christen und Kirchen einsehen und bekennen, dass sie keine andere Wahl haben, als diesen, gerade diesen Jesus Christus mit seiner Botschaft, desto mehr werden sie auch für die heutige Zeit der Lethargie und Hysterie eine heilende und Hoffnung eröffnende Rolle spielen können. In der Nachfolge Christi sind wir alle zu Metanoia aufgefordert, haben wir auch gehört, was auf Deutsch Umkehr bedeutet. Ein Kehrtmachen, ein Abwenden von etwas und ein Hinwenden zu etwas. Wenn meine Analyse stimmt und im Zentrum der kollektiven Identität unserer Region Ostmitteleuropa die Erinnerung an die geschichtlichen Wunden steht, dann bedeutet Metanoia eine Hinkehr zu der originellen christlichen Interpretation der Wunden Jesu. Diese Metanoia-Option ist keine neobarocke Frauenspiritualität, sondern eine ernsthafte und folgenreiche Entscheidung. Jesus, der Auferstandene, hat seine Identität mit Jesus, dem Lehrer, durch seine Wunden bezeugt. Die Wunden symbolisieren sein erlösende Opfertat, darum kann der erste Petrusbrief in Anspielung an Jesajas Worte verkünden, ich zitiere, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Auch die Neue Luther-Übersetzung. Die christliche Hinwendung zu den geschichtlichen Wunden ist das Gegenteil einer Erinnerungspolitik, die mit populistischen Parolen auf die Reizbarkeit der Massen zielt, Hass schürt und die Gesellschaft spaltet. Die christliche Grundhaltung entfaltet aus einer traditionellen Wundenspiritualität die Perspektive der Barmherzigkeit und des Erbarmens und steht fest und energisch gegen Nationalegoismus und Hass auf. Viele Menschen in Ostmitteleuropa tragen an ihrem Leib und noch mehr an ihrer Seele die Wunden der früheren Zeiten. Aber die Christen unter ihnen wollen keine Rache, keine Vendetta, sondern preisen Gott als den Erlöser in der Gemeinschaft der Verwundeten. Diese Perspektive hat Relevanz für den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen, aber auch für die regionale Theologie und Pastoralplanung. Es ist nicht mehr viel. Zuerst also politische Optionen. Die politische oder öffentliche Folge dieser Perspektive aus den Wunden Christi ist eine Autonomie inmitten der Fronten der Politik. Die Kirche steht nicht rechts, nicht links, steht beim Kreuz. Die Kirche und die Christen können durch diese Perspektive eine eigene Position zu den profanen Vorgängen in der Gesellschaft entwickeln und werden zu originellen Stellungnahmen und Aktionen ermächtigt. Unter den nationalen und internationalen Machthabern können sie mit Soft Power agieren. Die Kirche ist auf die Fähigkeit politischer Akteure angewiesen, klar, auch die Kirche als Großinstitution, um die politischen Präferenzen anderer Akteure zu beeinflussen. Bedeutend dabei ist, dass diese Werte auf andere eine anziehende Wirkung entfalten oder sogar geteilt werden von ihnen. Die theologische Bezeichnung von solcher Macht, von solcher Soft Power ist Charisma. Die Praxis von Soft Power wird von allem in internationalen Beziehungen verwendet, ist aber auch in intranationalen Verhältnissen eine mögliche Strategie, wodurch durch Entscheidungsträger, aber auch durch die allgemeine Öffentlichkeit erfolgreich beeinflusst werden können. Wesentlich ist dabei, glaubwürdige Persönlichkeiten und charismatische Autoritäten mit hohem gesellschaftlichen Prestige aufzubauen und zu unterstützen. Ich nenne nur drei Beispiele. Sie können noch viele nennen. Papst Franziskus ist nicht aus Ostmitteleuropa, aber er hatte es auch nicht leicht. Aber aus Ostmitteleuropa, Sviatoslav Schewtschuk, der griechisch-katholische Bischof in der Ukraine, oder Bruder Csaba aus Rumänien, oder Tomáš Halík aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik, pardon. Es ist hier nicht möglich, eine genauere Beschreibung dessen zu geben, wie Soft Power funktioniert, es sei nur vermerkt. Wichtiger sind dabei die Symbole und symbolische Handlungen, weniger die Reden und noch weniger die Deklarationen. Unsere Kultur ist nämlich mehr eine Kultur des Bildes und der Performance als eine Kultur der Worte. Wir leben immer weniger in der Gutenberg-Galaxis, sondern immer mehr in Zuckerberg-Galaxis. Facebook meine ich. Und die theologischen Optionen, womit ich dann zum Ende komme. Die Theologie, vor allem im Dienst der Priesterausbildung, kann sich durch die Fokussierung auf die christliche Weisheitstradition inspirieren lassen. Nach einer Studie muss ich aber sagen, dass die heutige Theologie in Ostmitteleuropa hat mehrheitlich eine Gesellschaft und eine Philosophie vor ihren Augen, die nicht mehr existiert. Beziehungsweise nur noch historische Relevanz hat. Die riesigen Aufgaben der Kirchen brauchen jedoch sehr gut ausgebildete Theologen und Theologinnen, die die Sprache der heutigen Welt verstehen und aus der Tradition heraus neue Entwürfe kreativ und effektiv schaffen und in die öffentlichen Diskurse einbringen, was auch der Pastoral zugutekommen wird. Zwei Wege der Theologie sind heute kennzeichnend, von denen leider kaum Inspirationen kommen können. Das ist Ergebnis meiner Studie. Die eine ist eine Reprint-Theologie, eine bloße Wiederholung von Aussagen von vergangenen Jahrhunderten. Die andere ist eine unreflektierte Übernahme der theologischen Entwürfe und Werke aus Westeuropa oder aus den Vereinigten Staaten, was wir vielleicht Copy-Theologie nennen können. Not in God we trust, but in Copy we trust. Beide Zugangsweisen vermitteln wohl ein Sicherheitsgefühl, weil in der Tradition war alles so okay, gut ausgeführt, also daran können wir uns halten und Punkt. Oder na, diese großen Wissenschaften in den großen, reichen Universitäten wissen doch, was es los ist, darum können wir einfach übernehmen und das ist klar und dann passé mit dem Denken. Das war nicht geschrieben. Beide Zugangsweisen also vermitteln wohl ein Sicherheitsgefühl, aber sie können die Aufgabe des Selbstaufbaus, der Autopoiese, nicht lösen. Man braucht in unseren Gesellschaften eine Theologie, die unsere Erfahrungen kennt und in diesem regionalen Kontext angebrachte Ideen entwickeln kann. Und ein Coda zusammenfassend und sehr einfach formuliert. In der heutigen Zeit der Lethargie haben Christen und Kirchen in Ostmitteleuropa die Chance und die Aufgabe, sich zu den verwundeten Identität der Gesellschaft zuzuwenden. Und zwar mit der heilenden Botschaft der Evangelien der Barmherzigkeit. Die Versuchung ist sehr groß, dass man in einer Gesellschaft voller Turbulenzen den sicheren und klaren Weg wählt. Es ist aber nicht der Weg Gottes und nicht der Weg der Kirche. Gott ist im Stillen und im sanften Sausen zu finden, wie wir im Buch der Könige lesen können, den ich jetzt zitiere. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.